Da schreibt, es ist ja der Evangelist Lukas, der die Apostelgeschichte verfasst hat. Im ersten Buch, lieber Theophilus, habe ich über alles berichtet, was Jesus getan und gelehrt hat. Also erstes Buch meint das Lukas-Evangelium. Bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde. Vorher hat er durch den Heiligen Geist den Aposteln, die er sich erwählt hatte, Anweisungen gegeben. Ihnen hat er nach seinem Leiden durch viele Beweise gezeigt, dass er lebt. 40 Tage hindurch ist er ihnen erschienen und hat vom Reich Gottes gesprochen. Beim gemeinsamen Mahl gebot er ihnen, und das ist jetzt sozusagen die Fortsetzung, da knüpft Lukas nochmal an, der Schluss des Lukas-Evangeliums geht dann nahtlos über in den Anfang der Apostelgeschichte. Beim gemeinsamen Mahl gebot er ihnen, geht nicht weg von Jerusalem, sondern wartet auf die Verheißung des Vaters, die ihr von mir vernommen habt. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet schon in wenigen Tagen mit dem Heiligen Geist getauft. Als sie nun beisammen waren, fragten sie ihn, Herr, stellst du in dieser Zeit das Reich für Israel wieder her? Er sagte zu ihnen, Euch steht es nicht zu, Zeiten und Fristen zu erfahren, die der Vater in seiner Macht festgesetzt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch herabkommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an die Grenzen der Erde. Als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken. Während sie unverwandt ihm nach zum Himmel emporschauten, standen plötzlich zwei Männer in weißen Gewändern bei ihnen und sagten: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel empor? Dieser Jesus, der von euch ging und in den Himmel aufgenommen wurde, wird ebenso wiederkommen, wie ihr ihn habt zum Himmel hingehen sehen. Dann kehrten sie vom Ölberg, der nur einen Sabbatweg von Jerusalem entfernt ist, nach Jerusalem zurück. Sabbatweg meint also 1000 Meter. Sabbatweg deshalb, weil man diese Entfernung am Sabbat gehen durfte, ohne den Sabbat zu missachten. Als sie in die Stadt kamen, gingen sie in das Obergemach hinauf, wo sie nun ständig blieben. Sie alle verharrten dort einmütig im Gebet, zusammen mit den Frauen und mit Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Also bevor ich dann was sage, was Gott uns Tolles zukommen lassen möchte, möchte ich mal darauf eingehen, als erstes, was Gott von uns erwartet, was wir dazu tun können. Damit wir nicht denken, wenn er so riesig ist, ach du liebes Lieschen, wie kann ich mich denn dann darauf vorbereiten? Da dachte ich, wenn die Spannung weg ist, seid ihr dann viel offener für das, was Gott euch und uns geben will. Und ihr wisst auch, was Gott von euch erwartet. Er sagt es nämlich hier. Manche sagen, fragen mich manchmal, wie kann ich denn den Gottesgeist empfangen? Es ist ganz einfach. Es ist viel einfacher, als wir denken. Das, was Gott von uns erwartet bei seinem Tun, das meiste tut er sowieso. Aber ein kleines bisschen erwartet er auch von uns. Und das ist hier heute gesagt. Da sagt Jesus, er gebietet ihnen sogar. Also gebietet, das heißt, ist nicht nur mal so sagt, wäre nett, wenn ihr es macht. Das ist eine Handlungsanweisung, wo er erwartet, dass sie es auch tun. Und da heißt es, er gebot ihnen, geht nicht weg von Jerusalem, sondern wartet auf die Verheißung. Also das ist das Erste, was Jesus von den Jüngern erwartet, dass sie warten. Man kann natürlich denken, du liebes Lieschen, was ist das alles? Ja, erstmal schon. Und das ist gar nicht so leicht. Oder ist hier jemand, der sagt, ich mache nichts lieber als warten? Ja? Also wir haben das ja schon öfter gehört hier. Judith hat mal das in einem Impuls aufgegriffen, Helga auch, wie toll man Wartezeiten überbrücken kann. Wenn man zum Beispiel an der Kasse steht und 10 Leute sind vor einem im großen Einkaufskorb. Oder man wartet auf den Bus, der zur gegebenen Zeit nicht kommt. Oder der Zug, der eine halbe Stunde Verspätung hat, aber nun steht man am Gleis. Also das sind ja so typische Wartezeiten, oder? Es gibt ja sogar extra Räume dafür, man nennt die Wartezimmer bei den Ärzten. Aber nirgendwo sind die Leute so nervös, wenn sie nicht schwer krank sind, wie dort. Ja? Jeder ist eigentlich ungeduldig, wie lange soll er denn noch warten? Ja? Also da seht ihr ja schon, also eben habe ich niemanden nicken sehen, also keiner wartet offenbar so ganz besonders gern von euch. Ich auch nicht, wenn ich es mir nicht ganz bewusst vornehme. Wir sind ja alles zielstrebige Leute. Wir haben immer was vor und das wollen wir dann aber auch zügig erreichen. Warten ist da gar nicht so schön und angesagt. Ja, es gibt ja noch ausdrückliche Zeiten, wo Kinder ungeduldig warten auf Weihnachten, bis sie endlich ihr Geschenk bekommen. Oder beim Geburtstag oder bei der Konfirmation oder Erstkommunion. Also überall da, wo man warten muss, ist das gar nicht so einfach. Und ich habe früher einfach mal da zu sein, ja. Das ist wirklich nicht einfach, da zu sein und zu warten. Ja? Also stellt euch mal vor, wir hätten heute nicht eine Lobpreiszeit gehalten und ihr säßet jetzt immer noch nach 59 Minuten hier und es wäre nicht losgegangen. Ja? Da wird man irgendwie unruhig. Ne? Man sitzt nicht da und wartet. Und es hätte euch wahrscheinlich auch nichts geholfen, wenn ich gesagt hätte, ich gebiete euch. Geht nicht weg, sondern wartet. Ja? Wartet doch einfach. Das gebiete ich euch jetzt einfach. Nehme mir das mal so raus. Ne? Ja, also nur, dass, wenn man sieht, man denkt immer, das ist ganz leicht. Nein, das ist überhaupt nicht leicht. Ist nicht leicht, zu warten. Und genau das erwartet aber Gott von den Jüngern hier, bevor er ihnen seinen Geist ausgießt. Und genau das erwartet er auch von uns. Warten heißt ja nicht untätig rumsitzen und da vor sich hingammeln. Warten in diesem Sinne heißt erwarten. Ich erwarte ihn. Ja? Das ist ein Unterschied. Also wenn meinetwegen Christina und ich uns verabreden und ich stehe vor der Tür und es gehen 5 Minuten hin, dann warte ich. Ja? Und meistens gehört das dann nicht zu den Höhepunkten unserer Ehe, gefühlsmäßig bei mir, wenn ich warten muss, ja. Aber wenn sie weg ist und ich stehe im Bahnhof und sie kommt im Zug zurück, dann erwarte ich sie. Ein ganz anderes Gefühl. Dann freue ich mich, sie kommt, sie ist wieder da, wunderbar. Und so ist auch der Unterschied hier zwischen warten und erwarten. Wir sitzen nicht rum und nichts passiert, sondern wir erwarten Gott. Und das kann aber eine Weile dauern. So ging es den Jüngern. So, nun ist die zweite Frage, und das steht ja dann hier auch. Wie kann man denn die Wartezeit oder die Erwartenszeit, wenn wir Gott erwarten, gut überbrücken? Na gut, ihr wisst das alles, habt ihr ja auch gehört, durch einmütiges Gebet. Das ist super. Sich immer wieder mal am Tag eine Zeit zu nehmen, wo ich einfach da sitze und Gott erwarte, dass Gott zu mir sprechen kann. Nicht, dass ich ihm morgens meinen Tagesablauf runterrattere und sage, Herr, da brauche ich deinen Segen und da und da und da und da und dann ab geht's los, sondern dass ich einfach mal Zeit habe. So wie es an der einen Stelle heißt, rede, Herr, dein Diener hört. Welche Chancen hat denn Gott bei dir als seinem Diener oder seiner Dienerin, dass du ihn auch hörst, wenn er mal zu dir sprechen möchte? Das ist immer wieder gut, sich solche Zeiten zu nehmen und ihn zu bitten. Herr, sprich zu mir, ich bin jetzt da. Ja? So wie ein Komiker mal gesagt hat, jemand klopft bei mir an, aber ich bin nicht zu Hause. Also bei sich selber, ja. Das heißt, ich bin vielleicht in Gedanken sonst wo, ich bin mit dem, was mich umtreibt, beschäftigt ganz woanders. Aber wirklich mal da zu sein und zu sagen, Herr, den ganzen Kram lasse ich mal weg, das gelingt im Alltag oft ganz schwer. Mir jedenfalls, ich vermute euch auch. Deshalb ist es ja gut, solche Zeiten im Urlaub oder auch mal so Oasenzeiten im Tag einzubauen und zu sagen, jetzt nehme ich mir mal diese halbe Stunde. Lese was aus der Bibel und höre, was Gott mir dazu sagt. Also das ist das Erste, was Pfingsten ausmacht. Und das ist auch das Erste, was Jesus selber gelebt hat. Das darf man ja nicht übersehen. Jesus hat 30 Jahre als Bauhandwerker oder Zimmermann, wie wir sagen, gearbeitet. Er hat gewartet, bis die Zeit gekommen ist. Vom ersten Moment seines irdischen Daseins war ja Jesus vom Heiligen Geist erfüllt. Wir hören es ja in den Berichten zu seiner Geburt und zur Empfängnis. Der Heilige Geist kommt über Maria herab und so weiter. Danach, als er als 12-Jähriger im Tempel ist, er war voll der Weisheit. Und dann heißt es, er wuchs heran und nahm zu an Weisheit und Gnade vor Gott und den Menschen. Also Jesus war immer voll des Heiligen Geistes. Und doch wartet er, bis dieser besondere Moment kommt. Der besondere Moment, wo er spürt, jetzt ist die Zeit da. Jetzt ist die Zeit erfüllt. Und das lesen wir ja öfter in der Bibel. Alles hat seine Zeit. Ne? Buch der Weisheit und an anderen Stellen. Alles hat seine Zeit, Wolfgang. Ne? Ja. Eine Zeit dafür, eine Zeit dafür und so weiter und so weiter. Und so gilt auch für Jesus. Er wartet, bis seine Zeit gekommen ist. Und das war im 30. Lebensjahr. Er hat nur 33 Jahre gelebt, überleg mal. Da habe ich mir manchmal gedacht, meine Güte, was für eine Zeiteinteilung. Ja. Also Jesus geht dann durch alle Dörfer, dann schickt er mal alle 12 los, dann merkt er, so viel erreichen die auch nicht, dann schickt er nochmal 70 Jünger los. Und ich dachte mir, als ich das von den 70 Jüngern gelesen hätte, was hätte Jesus erreichen können, wenn er nicht erst mit 30, sondern mit 20 angefangen hätte. 10 Jahre mehr. Aber das ist natürlich irdisch-menschlich dumm gedacht. Gott hat andere Zeitpläne. Und es ist gut, da nicht besser denken zu wollen als Gott. Gott hat es gereicht, diese Welt grundlegend zu verändern, Tod und Teufel ein für alle Mal zu besiegen und uns die Rettung zu bringen, die er für uns gedacht hat. Also alles hat seine Zeit, das gilt auch für Jesus. Er wartet. Er zieht nicht einfach los. Als 12-Jähriger hätte er ja sagen können, na gut, wenn ich jetzt den ganzen schlauen Leuten im Tempel gesagt habe, den Pharisäern und Schriftgelehrten, mit allen konnte ich mithalten, ab geht die Post. Das wäre noch gar nicht mal auffällig gewesen damals. Als 13-, 14-Jähriger hätte er als Prediger losziehen können. Nee, er zieht nicht einfach los, weil er eine durchgreifende Erfahrung macht, sondern er wartet auf das Zeichen des Vaters. Und das kommt dann, wo er dann hingeht zur Taufe und wo er sich einreiht in die Sünde und dann Johannes ihn tauft und dann kennt er ja alle die Stelle, wo es dann heißt, der Himmel öffnet sich, der Heilige Geist kommt auf ihn herab und eine Stimme spricht, du bist mein geliebter Sohn. Also das gilt für Jesus und das gilt dann auch für einen jeden von uns, dass wir immer wieder warten und erwarten und im Gebet, im Gespräch sind mit Gott. Das meint ja auch diese Stelle, dass wir ohne Unterlass beten. Das heißt ja nicht, dass wir Tag und Nacht auf den Knien liegen, sondern dass wir in Gemeinschaft, im Gespräch mit Gott sind. Egal, ob du am OP-Tisch sitzt und jemanden in Tiefschlaf legst oder ob du technische Probleme löst oder du das machst, egal wo du bist an der Arbeit oder in der Schule, dass du immer wieder versuchst, mit Gott in Kontakt zu bleiben, mit ihm in Gemeinschaft zu leben. Das möchte er ja, das hat er dir verheißen. Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Dass ich damit rechne, Herr, ich vertraue darauf, dass du jetzt bei mir bist. Ich vertraue darauf, dass du mir die richtigen Worte gibst. Ich vertraue darauf, dass du die OP leitest. Ich vertraue darauf, dass ich die Prüfungen vorbereite und. Jeder an seiner Stelle. Und das ist das Grundlegende, was Jesus uns hier neu schenken will. Und die Gegenwart, wie er hier besonders bei uns ist, ist eben die des Heiligen Geistes. Jesus ist ja nun mal weg. Er ist zum Vater gegangen und wird irgendwann wiederkommen, aber jetzt ist er noch nicht wiedergekommen, möchte ich mal kühn behaupten. Ja? Jetzt ist er noch nicht wiedergekommen, aber jetzt ist genau diese Zeit zwischen Christi Himmelfahrt, wo er hier nicht mehr auf Erden ist, wo er beim Vater ist, und wo er irgendwann wiederkommen wird, ist noch nicht da. Aber diese Zwischenzeit ist genau diese Zeit, wo er sagt, ich lasse euch nicht alleine zurück, sondern ich schenke euch meinen Heiligen Geist. So, und weshalb brauchen wir den so dringend? Weil der Heilige Geist uns leitet. Und hier auch wiederum das Erste, dass, wenn du Gottes Geist empfängst, das Erste ist, dass, wie bei der Taufe Jesu, dass Gott dir sagt, du bist meine geliebte Tochter oder du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Gefallen gefunden. Da möchte ich mal kühn behaupten, wer sagt, er hat die Geisttaufe empfangen und hat das nicht im Herzen, der hat sie noch nicht empfangen. Ganz einfach. Weil das ist das Grundlegende, ist meine persönliche Überzeugung, dass Gott uns nicht nur ein paar Gaben gibt oder ein paar Früchte wachsen lässt, sondern wir sind die Frucht. Oder wenn du es locker nehmen willst, du bist das erste Früchtchen. Ja? Was Gott unter seine Fittiche oder in seine Arme, in seine Hände nimmt. Du bist Gottes geliebte Tochter. Du bist Gottes geliebter Sohn. Das ist das, was Gottes Geist dir als erstes und grundlegendes vermitteln will. Und das ist so wichtig, ich habe das ja hier schon immer wieder gesagt, aber ich erlebe es immer wieder. Letzte Woche hatte ich ein Gespräch mit einem Leiter, der so einen mittleren Betrieb leitet von einem Dutzend Angestellten. Und der war in Not, weil er sagte, er hat Angst vor einem auch Mitarbeiter, dass der ihn immer wieder attackiert. Und wir kennen uns gut und ich sagte, ja, musst du doch nicht haben, du bist der Chef. Nee, er hatte sie aber. Und natürlich, wenn man Angst hat, dann hat man Angst. Geht es ja nicht weg, wenn ich sage, brauchst nicht haben. Na jedenfalls, wir haben dann eine ganze Weile gesprochen, bis ich ihm, ich wusste, er ist auch Christ. Ich sage, naja, durch Jesus weißt du doch, du bist ein Sohn Gottes und ein Kind Gottes. Was in aller Welt soll dir denn passieren? Und das war die Veränderung. Das hat ihm wirklich innere Sicherheit gegeben, zu sagen, ja, jetzt kann ich in das Gespräch auch mit den Leuten gehen. Und er hatte mir immer gesagt, die werden mich fragen, fragen, fragen. Und ich sage, ja, und dann stell du ihnen doch auch mal Fragen. Und das kann doch ein Miteinander sein. Und das war für ihn dann der Durchbruch. Aber dass er überhaupt eine Basis hatte, war, dass ich ihm in Erinnerung gerufen habe, du bist ein Sohn Gottes, du bist ein Kind Gottes. Und deshalb ist es so wichtig, auch für einen jeden von uns, egal wo wir sind, dass wir das intus haben. Das gibt uns die eigentliche Sicherheit. So, und auf dieser Basis lässt Gott dann Früchte wachsen. Der Apostel Paulus hat sie im Galaterbrief beschrieben, 5. Kapitel, Vers 22. Da heißt es, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Also das sind so ein paar hier genannt. Natürlich kann man sagen, sind das die und einzigen Früchte? Nee, Gottes Geist bringt noch mehr Früchte, aber es ist schon eine Menge drin. Allein wenn du liest und hörst, was wir heute Abend hier auch vernommen haben, Liebe, Freude und Friede. Ja? Überleg mal, wenn ich Gottes Liebe habe und auch die Liebe der Menschen, wenn ich Freude habe an der Schöpfung, an Gott, an dem Leben, was er mir geschenkt hat, wenn ich Frieden habe mit mir, in dem, wie ich mein Leben eben gestaltet habe, was schief gelaufen ist, aber auch was gut gelaufen ist. Ja, fehlt noch was? Mir jedenfalls erstmal nicht. Ja, ein paar Kleinigkeiten noch, früh einen schönen Kaffee, Tasse Kaffee, ja gut, aber das ist nichts im Vergleich zu dem. Liebe, Freude und Friede. Das ist das, was du auch selber so gar nicht herstellen kannst. Das kannst du nur durch den Heiligen Geist dir schenken lassen. Und da kann man ihn immer wieder drum bitten. Gott schenkt es dir. Wir haben es heute Abend ja auch gehört, wie Christina sagte, das Kotzen vor der Arbeit war weg. Ja? Wir dürfen Gott bitten, Herr, schau an. Und das ist nämlich das Wunderbare, dass wir dann gesund bleiben. Wir müssen Dinge, die uns schwer zu schaffen machen, nicht wegdrängen. Wir müssen nicht so tun, als wenn wir stark sind, wenn wir Angst haben, sondern wir dürfen sagen, Gott, Herr, schau auf meine Angst. Wie soll ich das denn nur machen? Schenk mir doch deine Freude. Lass die Freude an dir meine Stärke sein. Erfülle mich mit deinem Frieden. Und ich habe das immer und immer wieder erfahren, Gott tut das. Wir haben es ja heute Abend ja auch gehört, in den Zeugnissen. Mir ist es auch heute wieder mal irgendwo so gegangen. Ich hatte mir vorgenommen, auch den Abend heute und den Impuls nochmal in den Blick zu nehmen. Und dann kam aber so viel, dass einfach ein Gewusel war und ich konnte gar nicht meinen Kopf richtig sortieren. Und dann wurde ich ein bisschen unruhig und dann kam mir der Gedanke, das war vielleicht auch eine Eingebung des Heiligen Geistes, tu doch einfach mal selber, was du heute Abend den anderen sagen willst. Bitte doch, gib mir doch einfach dein Gewusel im Kopf und bitte doch um die Freude und den Frieden und die Freude am Herrn. Das habe ich gemacht und dann war sie da. Nicht sofort, aber nach kurzer Zeit merkte ich, da hat sich in mir was verändert und ich konnte wirklich mit Freude auch hierher gehen und sagen, es wird gehen. Ja? Ich habe mich auf jeden gefreut, der hierher kommt und nicht gedacht, oh je, wenn das schief geht, wie viel werden dann denken, alles ist im Eimer. Wir dürfen Gott das anvertrauen und wir dürfen es ihm sagen. Und dann schenkt er dir seinen Frieden und nimmt dir deine Angst und deine Sorgen. Das ist der gute Tausch. Und das ist so super, dass du dann einfach weißt, ich muss gar nicht in einer bestimmten Form sein. Du darfst so sein, wie du bist. Denn wenn du das verdrängst und ständig meinst, du musst der große Glaubensheld sein, dann kriegst du vielleicht mal irgendwann Magenprobleme. Es schlägt dir alles auf den Magen oder die Galle oder sonst wohin. Es ist jedenfalls ungesund, Dinge zu verdrängen. Und die Bibel lädt uns ein, genau das nicht zu tun, sondern alles, was in uns ist, was uns bewegt und beschäftigt, Gott zu geben und ihm zu vertrauen, dass er es verändern kann. Er kann wirklich deine Angst in Zuversicht wenden. Er kann deine Sorgen in Hoffnung verändern. Er kann das alles ändern und oft tut er es, wenn wir ihn bitten. Nicht immer so, wie wir uns das erhoffen. Nicht immer zu dem Zeitpunkt, wie wir es gerne hätten. Aber er wird es tun, wenn du ihm vertraust. Ja, und die anderen hier genannten Früchte des Geistes, das ist im Grunde genommen, wo auch wir ein bisschen selber gefordert sind. Ne? Bei Liebe, Freude, Friede, das kannst du dir nur schenken lassen. Das muss vom Herzen kommen. Ja? Freude ist ja nicht so, keep smiling, ne? Sondern Freude kommt ja von innen oder es ist Murks. Ja? Aber die anderen Dinge, Selbstbeherrschung, gut, das kriegt man auch nicht alleine in den Griff, aber da bist du auch ein bisschen gefordert. Langmut, Sanftmut, ne? Das sind so die Dinge, Güte, wo du auch mal selber in die Puschen kommen kannst und kannst sagen, Herr, ich schaffe es nicht alleine, aber bitte hilf mir und dann wird Gott das tun. Das sind die Früchte des Geistes und dass der Trost daran liegt, selbst das, wo du dich selber schwer tust, selbst da, wo du sagst, hier bin ich immer ungeduldig oder es geht mir immer auf den Keks, kannst du das Gott geben und ihm sagen, Herr, hilf mir doch bitte, ich schaffe es nicht alleine. Du kannst dich immer an ihn wenden und er wird dir immer, diese Zusicherung hast du, zuhören und dich begleiten, Schritt für Schritt. Und das Gute ist, wir haben es hier auch gerade gehört. Dass Jesus auch seinen Jüngern immer wieder seinen Geist gibt. Heißt ja hier gleich am Anfang, Lukas schreibt es ja. Vorher hat Jesus durch den Heiligen Geist den Aposteln, die er sich erwählt hatte, Anweisungen gegeben. Also alles, was Jesus getan hat, hat er ja in der Kraft des Heiligen Geistes getan. Und dann hat Jesus ja das die ganze Zeit, also als ich das heute nochmal gelesen habe, fand ich das schon krass, die ganze Zeit, auch bei den drei Leidensankündigungen, hat er ihnen ja immer wieder gesagt, dass es bei seinem Reich nicht um das irdische Reich Israels geht. Er hat immer wieder gesagt, dass es ihm nicht darum geht, die Römerherrschaft abzuschütteln. Dass er nicht gekommen ist als Triumphator, um die Feinde niederzuringen und Israel im Sinne des großen Reiches von David wiederherzustellen. Er hat es ihnen immer wieder gesagt und sie haben es gesehen. Nun könnte man ja denken, nach dem Tod und nach der Auferstehung hätten sie das begriffen. Ich finde das so tröstlich für uns. Nix, nix. Er sagt ihnen, ihr werdet nicht wie bei Johannes mit Wasser getauft, sondern schon in wenigen Tagen mit dem Heiligen Geist. Und was ist ihre Frage? Herr, stellst du zu dieser Zeit das Reich Israel wieder her? Also da denkt man doch, Jesus, dem fällt der Kinnladen runter. Ja? Also er hat es ihnen x-mal gesagt, dass es genau darum nicht geht. Und genau darum geht's. Die eine Leidensankündigung, was beschäftigt die Jünger? Wer wird der Größte in seinem irdischen Reich sein? Die nächste Ding, wer wird links und rechts von ihm sitzen? Natürlich nur im irdischen Reich. Und nachdem er es ihnen immer und immer wieder gesagt hat, auch hier wieder, rumsbums, kommt dieselbe Frage. Aber dann, auch irgendwann, wenn du Jesus wirklich nachfolgen willst, und das wollten sie ja, aber sie haben es wirklich nicht gerafft. Wenn du ihm nachfolgen willst, aber vieles nicht auf die Reihe kriegst, vertraue ihm. Er gibt dir trotzdem seinen Heiligen Geist. Jesus hält sich jetzt gar nicht mehr damit auf. Er korrigiert sie gar nicht mehr. Er sagt, nur euch steht das nicht zu. Punkt, aus, Ende. Aber, obwohl ihr so beschränkt seid, das hat er nicht gesagt, aber das können wir mal jetzt hinzufügen, obwohl ihr nichts von dem Wesentlichen versteht, was mir am Herzen liegt, sage ich euch, ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem und auf der ganzen Welt. Ihr. Jesus hätte ja sagen können, nur reicht's, nur reicht's, nur reicht's. Also mit euch, Mannschaft, ist das überhaupt nicht zu machen. Entweder ich versuche es noch ein zweites Mal, wobei die Erfolgsaussichten auch nicht sehr viel besser gewesen wären. Oder er hätte gesagt, mit den Menschen ist überhaupt nicht hinzukriegen, das müssen jetzt mal ein paar Engel auf die Reihe machen. Nein. Er bleibt dabei, ich gebe euch meinen Heiligen Geist, und dann werdet ihr dazu in der Lage sein. Ich gebe euch meinen Heiligen Geist. Und der wird euch dann verändern. Also wenn man es mal so ein bisschen vereinfacht sagt, was Jesus weder in seiner irdischen Zeit noch nach seinem Tod und seiner Auferstehung bei den Jüngern hingekriegt hat, nämlich dass sie aus der Reich-Gottes-Dimension denken, handeln und sich verhalten, das kriegt der Heilige Geist hin. Nach Pfingsten ist das anders. Nach Pfingsten, das ist ja dann auch eine große Nummer, Petrus, der vorher nichts verstanden hat, ließ dann den Pharisäern aber ordentlich die Leviten. Warum kann er das? Weil er den Heiligen Geist empfangen hat. Nur deshalb. Und weil der Heilige Geist ihn verändert hat. Der vorher zu Recht Angst hatte ohne Ende, der Jesus verleugnet hat, der sich mit den anderen Jüngern nachher eingeschlossen hat. Eben dieser Petrus geht in der Kraft des Heiligen Geistes auf die Straßen und verkündet. Die gefährdete Situation war zu dem Zeitpunkt kein Deut anders. Auch er hätte sofort hingerichtet werden können. Einige wurden das ja auch. Und trotzdem ist Petrus so mutig, genau das zu tun, weil Gottes Geist ihn verändert hat. Ja, und das zweite, auch eine tolle Sache, was Gottes Geist uns schenkt, sind die Gaben, die Charismen. Die stehen im 1. Korintherbrief, sind ja da aufgelistet. Und auch hier ist das Gute, wir müssen uns da gar keinen abrackern. Gott schenkt sie uns. Gott schenkt sie uns. Eine Zeit lang gab es mal so ganze Bücher und Seminare und Kataloge, Gabentests, dass man das rausfindet. Das ist auch ganz hilfreich, man kann mal genauer hingucken. Aber manchmal dachte ich mir auch, das ist eigentlich ein bisschen kompliziert. Also ich habe mehrere solcher Seminare auch mit durchgeführt, bis ich dachte, so wie es hier steht, ist es doch eigentlich gar nicht so schwer. Wenn ich davon ausgehe, dass Gott mein Leben geschaffen hat, dass er mich mit seinem Heiligen Geist erfüllt, dann brauche ich doch eigentlich nur gucken, was kann ich gut? Und das setze ich ein für Gott und die anderen. Also meine Gaben. Ne? Gott schenkt mir doch nicht irgendwelche Gaben, damit ich sie nachher nicht einsetze. Ja? Wenn ich gut Gitarre spielen kann, aber vielleicht nicht so Einblicke habe, wird er mich doch nicht zum prophetischen Dienst berufen, sondern wird er mich vielleicht als Lobpreisleiter berufen. Oder. Und darüber hinaus, wenn wir ins Alte Testament schauen und ins Neue, dann haben sich die Gaben Gottes dergestalt geändert, um mal am Beispiel der Prophetie das zu zeigen. Im Alten Testament war Prophetie nicht eine Gabe des ganzen Volkes Israel, sondern einzelner, herausgerufene, prophetisch begabter Männer. Die hießen dann Propheten. Das lässt sich aber aus meiner Sicht so nicht ins Neue Testament übertragen. Einige Gemeinden in Amerika haben das gemacht. Die haben dann so ein Seminar durchgeführt. Und wenn einer halt herausgefunden hatte, er hatte eine prophetische Gabe, dann bekam er wirklich das Schild in der Gemeinde Prophet. Prophet. Er war jetzt der Prophet. Das ging dann allerdings in einigen amerikanischen Gemeinden drunter und drüber. Als die Prophets nämlich sagten, hier spricht der Herr, aber es sprach nicht der Herr, sondern Eigenwünsche. Und deshalb ist das dann wieder ein bisschen runtergekurbelt worden. Heute würden wir viel eher sagen, die prophetische Gabe ist der ganzen Gemeinde gegeben und wird immer wieder mal Einzelnen gegeben und es kann sich dann auch wiederholen und dann würden wir bei denen vielleicht sagen, bei ihm oder ihr manifestiert sich die Gabe im Besonderen. Aber auch das ist ganz einfach, entweder es stimmt oder es stimmt nicht. Ne? So wie bei allen anderen Gaben auch. Ich muss nicht wissen, habe ich die Gabe der Heilung, sondern wenn ich immer wieder Menschen, die krank sind, die Hände auflege und sie wären gesund, werde ich sie wohl haben, sonst würde Gott das nicht tun. Und ob ich dann den Titel habe oder nicht, macht nicht wirklich was Neues. Fördert höchstens den Hochmut, die Eitelkeit. Also besser ist es eigentlich, in der guten Tradition, wie sie jetzt auch wieder stärker sich entwickelt hat, zu bleiben, zu sagen, Gott schenkt alle Gaben und Charismen seinem Volke Gottes, seinen Töchtern und seinen Söhnen. Und sie werden dann Frucht tragen, wenn wir sie einsetzen. Einfach, wenn wir das tun. Wenn wir für Kranke beten unter Handauflegung. Wenn wir offen sind und sagen, Herr, sprich, ich will hören und es auch aussprechen. Und so werden wir in die Gaben auch hineinwachsen. Aber auch da, dass ich einfach gucke, die Gabe der Gastfreundschaft, ja, einige würde ich hier sagen, die haben die im ganz besonderen Maße, jedenfalls mehr als noch ich. Ich wusele wieder an anderen Stellen rum, habe da meine Begabung. Und so kann jeder schauen, was liegt mir denn am Herzen, was macht mir Freude und das setze ich ein. Und das Gute daran ist, wenn du gar nicht so sehr immer auf deine Defizite achtest, auch das halte ich für eine Fehlentwicklung in vielen christlichen Kreisen, dass man viel zu sehr, auch katholische Kirche, das war ja eine Schande, wie wir immer mit Sünde und Höllenfeuer umgegangen sind. Gott sei Dank ist das jetzt mal alles weg. Ja? Aber dass wir einfach wissen, wir müssen nicht als erstes auf unsere Defizite schauen, sondern wir müssen unsere positiven Seiten verstärken. Dann kann man auch mal an den anderen Stellen arbeiten und Stellschrauben. Richtig, soll man auch. Aber nicht zu viel. Sonst wirst du einfach nur immer niedergeschlagener. Wenn du aber siehst, dass mit den Gaben, die Gott dir gegeben hat, wenn du die einsetzt und du kannst was erreichen, dann wirst du dich daran freuen und das weitermachen. Und Freude ist der beste Treibstoff, um anderen zu dienen. Nicht so ein gequältes soll, muss und so, sondern die Freude am Herrn und die Freude, dass Gott mir Gaben gegeben hat, die ich für andere einsetze. Das ist das Beste. Wirklich. Und dann bleibst du auch fit und jung. Ja. Ich sagte ja schon mal, ist ganz nett, damit schließe ich dann als eine Anekdote, aber es ist wirklich so gewesen. Ich war jetzt mal vor einiger Zeit beim Hals-Nasen-Ohren-Arzt, da gehe ich öfter mal hin und er sagte, wir machen einen Hörtest, also hatte ich ja schon mal erzählt, super gut. Und dann fragte ich ihn, ob man noch was für die Durchblutung des Gehirns tun könnte. Das nimmt ja im Alter nicht zu. Nee, sagte Herr Hanisch, ich kenne Ihren Tagesablauf, Sie brauchen da nichts machen, sagte der HNO. Weil er sagt, wenn Sie sich engagieren, dann ist das die beste Vorbeugung gegen Alterserscheinungen im Gehirn. Und so möchte ich mal kühn behaupten, die beste Vorbeugung gegen jedwede Erkrankung ist, wenn du die Gaben, die Gott dir gegeben hast, mit Freude einsetzt. Und deshalb guck einfach, was macht dir Freude, was geht dir gut von der Hand und das setze ein für die anderen und du wirst Freude finden mit ihnen und Gott an dir. Also, jetzt ist die Zeit vom Kirchenjahr her gesehen, von Christi Himmelfahrt besonders bis Pfingsten, immer wieder neu, um seinen Geist zu bitten. Dazu möchte ich euch einladen, das auch zu tun, unter anderem mit den Worten, die du Gott bringst, oder eben auch mit der Pfingstsequenz, das grüne Kärtchen da vorne. Mhm.
Ich finde, wir könnten jetzt auch noch sehen, die Freude des Herrn ist mein
Kraft. Ja, das passt auf jeden Fall. Ja, ist vielleicht ein bisschen. Lass es im Herzen klingeln. Ist die Zeit dann rum. Ja. Genau. Und dann das, was dir an Sorgen, Ängsten, Nöten zusetzt, gib es Gott und lass es verwandeln in seine Früchte. Und schau, wo Gaben dir leicht von der Hand gehen und guck doch mal, wo du sie einsetzt, für andere auch. Und die Freude, die Gott dir dann schenkt, die darfst du richtig genießen. Ja, guck nochmal 30 Sekunden hin, wo du dann nochmal nachschaust, zu Hause auch, halt es fest.